Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich freue mich sehr darauf, jetzt hier mit euch zu sitzen und diesen Fall mit euch zu besprechen. Und ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Diese Folge wird wahrscheinlich am oder um den Valentinstag herum online gehen. Und meine Frage an euch lautet, feiert ihr den Valentinstag? Habt ihr jemanden, mit dem ihr ihn feiert, oder feiert ihr ihn für euch ganz alleine? Weil den Gedanken finde ich auch richtig schön, dass wenn man gerade gar keinen Partner oder keine Partnerin hat, dass man sich den Tag nimmt und die Liebe generell feiert, zum Beispiel auch die Liebe zu sich selber und dann irgendwie in die Therme geht oder sich zum Shoppen ausführt oder alleine essen geht. Eine meiner besten Freundinnen ist aktuell alleine in Wien unterwegs und die sagt, das ist das Allerbeste, denn sie verbringt gerade nur Zeit mit sich selber und macht sich die ganze Zeit kleine Geschenke. Sie geht ins Museum für sich selbst, sie geht shoppen für sich selbst und das ist eigentlich auch eine schöne Aktion für den Valentinstag. Was ich heute mache, das seht ihr auf Insta, da nehme ich euch ein kleines bisschen mit. Und ihr könnt mir hier gerne noch ein Abo und ein Like da lassen und dann starten wir jetzt rein. Für uns geht's jetzt zurück in die kalte Jahreszeit. Es geht Richtung Weihnachten, genauer gesagt zum 24. Dezember 2007. Da geht ein Notruf bei der Polizei ein. Die Beamten erkennen Stimmen und es hört sich so an, als würden die Geräusche von einer Feier kommen. Nach wenigen Sekunden wird die Verbindung unterbrochen. Nachdem aufgelegt wurde, sind sich die Beamten nicht so ganz sicher, ob sie da gerade einem Streit zugehört haben oder was das Ganze zu bedeuten hatte. Es hat niemand aktiv um Hilfe gerufen und im Stimmengewirr konnten sie nichts Bestimmtes heraushören. Doch um sicher zu gehen, wird die Herkunft des Notrufs ermittelt und eine Streife fährt vorbei. Als die Polizisten bei dem Grundstück ankommen, stehen sie vor einem verschlossenen Tor. Aus dem Haus kommen jetzt keine Geräusche und nichts lässt darauf schließen, dass dort etwas passiert sein könnte. Alles erscheint ruhig und friedlich. Niemand öffnet das Tor oder reagiert auf Rufe, deshalb beschließen die Polizisten, nicht weiter zu ermitteln. Vielleicht hatte sich einfach jemand verwählt. Und so fahren die Beamten wieder. Was sie nicht wissen, mit dem Anruf hat eine Person versucht, sich das Leben zu retten. Hinter diesem verschlossenen Tor, in diesem ruhigen Haus, ist eine grausame Szene zu sehen. Die Szene eines schrecklichen Mordes. Im US-Bundesstaat Washington liegt die Stadt Carnation. Carnation ist eine kleine Stadt mit etwas über 2000 Einwohnern. Der Ort ist sehr ländlich gelegen. Die grüne Landschaft und ein kleiner Fluss, der an der Kleinstadt vorbeiführt, lassen die Stadt sehr idyllisch wirken. Die Gegend gilt als sehr sicher und die Einwohner leben dort behütet. Deshalb leben auch viele Familien dort und leisten sich ein Haus oder ein Grundstück in der Kleinstadt. Man kennt sich hier untereinander und versteht sich gut. Kinder spielen auf den Straßen und Nachbarn grüßen sich. Am 4. Juli gibt es zum Beispiel dann auch immer ein Fest in der Stadt und die Einwohner feiern zusammen und genießen die Zeit mit ihren Bekannten und Freunden. Essen wird geteilt, man grillt zusammen und tauscht Geschichten aus. Doch im Dezember 2007 wird dieses Bild einer ruhigen und wohlbehüteten Kleinstadt für immer verändert. In der Stadt wohnt die Familie Anderson. Wayne Scott Anderson und seine Frau Judy Anderson sind seit über 30 Jahren glücklich verheiratet und fast genauso lange wohnen sie auch schon auf ihrem großen und bewaldeten Grundstück. Das kauften sie in den 80ern und ein paar Jahre später kauften sie noch ein benachbartes Gelände. Die beiden sind stolz auf das, was sie sich aufgebaut haben. Der 60-jährige Wayne trägt eine Brille, einen Schnauzer und häufig eine Baseballmütze. Er arbeitet als Ingenieur. Judy ist Postangestellte. Sie ist 61 Jahre alt, hat dunkelblonde Haare, die ihr bis über die Ohren reichen und sie trägt einen Pony. Die beiden sind richtige Familienmenschen und haben drei Kinder. Ihren Sohn Scott und ihre beiden Töchter Mary und Michelle. Im Jahr 2007 sind die Geschwister bereits alle erwachsen. Scott hat auch schon seine eigenen Kinder bekommen. Er hat vor einigen Jahren seine Frau Erica geheiratet und zusammen haben die beiden zwei Kinder. die 5-jährige Olivia und den 3-jährigen Nathan. Scott wohnt mit seiner Familie nicht weit von seinen Eltern entfernt in einem eigenen Haus. Auch die Tochter Mary ist bereits ausgezogen. Nur die 29-jährige Michelle wohnt noch auf dem Grundstück ihrer Eltern. Es steht ein Wohnwagen außerhalb des Hauses von Judy und Wayne und in diesem Wohnwagen haust Michelle. Vor einigen Jahren hat sie ihren Freund Joseph McEnroe online kennengelernt. Die beiden haben damals mehrere Wochen lang täglich miteinander geschrieben und nach einem halben Jahr ist Joseph dann nach Washington gekommen, um in die Nähe seiner Freundin zu ziehen. Die beiden haben früher einmal in einem anderen Wohnwagen in einer Nachbarstadt von Carnation gewohnt. Frühere Nachbarn berichten, dass die beiden den Kontakt zu anderen gemieden haben. Sie wollten mit niemandem so richtig was zu tun haben. Oft soll es auch Streit zwischen Michelle und Joseph wegen Geld gegeben haben. Wegen dieser angespannten finanziellen Lage ziehen die beiden 2006 dann in den Wohnwagen, der eben auf dem Grundstück von Michelles Eltern steht. Joseph arbeitet als Verkäufer in einem Supermarkt und Michelle ist zu diesem Zeitpunkt arbeitslos. Das Paar ist nun oft bei Michelles Eltern zu Gast und Joseph wird scheinbar gut in der Familie aufgenommen. In der Stadt sind die Andersons als nette Familie bekannt. Hier und da wird etwas gemunkelt, dass Geld wohl ein Streitthema sein soll. Aber im Grunde sind sie ganz, ganz liebe Leute. Und diese Streitereien, das sind einfach nur kleine Auseinandersetzungen, so wie es sie in jeder Familie gibt. Das ist für niemanden von großer Bedeutung und ja auch nichts Ungewöhnliches. Manchmal kommt es dann eben zu Diskussionen. Ansonsten läuft von außen betrachtet alles ganz wunderbar. Weihnachten 2007 laden Judy und Wayne dann ihre Kinder und ihre Partner und die Enkel, also die ganze große Familie, zu sich nach Hause ein. An Heiligabend treffen sie also dann die letzten Vorbereitungen. Alles soll gemütlich hergerichtet werden und bereit sein, wenn ihre Gäste kommen. Ich stelle mir vor, dass im Haus am Nachmittag der Weihnachtsbaum bereits aufgestellt ist, dass er geschmückt wird, dass die Lichterketten angeschaltet werden. Manche der Geschenke sind bereits verpackt und in einem Zimmer des Hauses versteckt. Der Braten für das Festessen am Abend ist bereits vorbereitet und die ganze Bude duftet. Das Paar hat in den letzten Tagen noch das ein oder andere Geschenk für ihre Enkel besorgt und Judy packt die letzten Sachen in der Küche in Geschenkpapier ein. Wayne entspannt sich währenddessen schon mal im Wohnzimmer. Er liegt auf der Couch und schaut Fernsehen. Alles läuft super und nichts scheint den Weihnachtsvorbereitungen im Weg zu stehen. Es ist etwa 16 Uhr, als jemand durch die Haustür hereinkommt. Es sind Michelle und ihr Freund Joseph. Der geht als erstes in die Küche zu Judy, während Michelle zu ihrem Vater geht. Judy und Wayne haben keine Ahnung, was sie an diesem Tag noch Grausames erwartet. Michelle zückt im Wohnzimmer eine Waffe und zielt auf ihren eigenen Vater. Die gemütliche Stimmung im Haus kippt innerhalb von Sekunden. Michelle versucht abzudrücken, doch die Waffe klemmt. Sie kann keine Schüsse abfeuern. Als Joseph das sieht, nimmt er es in die Hand. Er zückt eine Pistole und schießt auf Wayne. Vermutlich versteht Judy gar nicht, was hier gerade los ist. Sie muss unglaublich verwirrt und geschockt gewesen sein, als sie sieht, was ihre eigene Tochter und deren Freund da gerade machen. Warum schießt sie auf ihren Vater? Doch lange Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, hat Judy nicht. Nachdem Joseph Wayne tödlich getroffen hat, zielt er auf Judy. Michelle und Joseph haben an diesem Tag das Haus mit einem bestimmten Plan betreten. Einem schrecklichen, grausamen Plan. Als sie durch die Eingangstür gekommen sind, waren sie bereits bewaffnet. Innerhalb von wenigen Augenblicken haben sie Judy und Wayne kaltblütig getötet. Und das ist erst der Anfang ihres Racheplans. Die Leichen ihrer Eltern bringt Michelle jetzt mit Joseph zusammen in einen Schuppen auf dem Grundstück. Sie schleppen sie dafür aus der Haustür heraus über einen kleinen Weg zu der Holzhütte. Dann gehen sie zurück ins Haus und räumen alles auf. Sie schrubben den Boden, um das Blut wegzubekommen. Gegenstände, auf denen Blutflecken zu sehen sind, räumen sie weg. Niemand soll erahnen, was hier passiert ist. Und dann verstecken sich die beiden und warten. Nur eine Stunde später kommen Michelles Bruder Scott, seine Frau Erica und die beiden Kinder an dem Grundstück an. Das Haus sieht leer aus und das ist seltsam, denn alle warten hier auf die große Weihnachtsfeier. Und trotzdem erscheint die Szene unauffällig, harmlos. Denn dafür haben Michelle und Joseph gesorgt. Michelle kommt dann aus ihrem Versteck heraus. Sie tritt auf Scott zu und konfrontiert ihn mit Anschuldigungen, dass er ihr Geld schulden würde. Es kommt schnell zu einer hitzigen Diskussion zwischen den beiden. Und dann zückt Michelle schon wieder ihre Waffe. Diese richtet sie nun auf ihren Bruder. Scott stürmt daraufhin auf sie zu und versucht, sie zu überwältigen. Ich denke, er hat in der Sekunde, in der er die Pistole sieht, nur seine eigene Frau und seine Kinder im Kopf. Er möchte sie unbedingt beschützen. Doch als er seine Schwester erreicht, haben ihn bereits 2 Kugeln getroffen. Trotzdem kämpft er weiter und er versucht, seiner Schwester die Waffe zu entreißen. Aber er hat keine Chance. Michelle schießt vor seinen Kindern insgesamt 4-mal auf ihren Bruder. Er stürzt auf den Boden und bleibt dort liegen. Während das alles passiert, klettert Erica über das Sofa und rennt zum Telefon. Ihr könnt euch noch an den Notruf vom Beginn des Falls erinnern. Das ist Erica. Das Gespräch dauert nur einige Sekunden, dann endet der Anruf schon wieder. Erica hat keine Zeit, mit der Polizei am Telefon zu sprechen. Joseph hat schnell reagiert und ihr den Hörer aus der Hand gerissen. Er nimmt die Batterien heraus und wirft sie zur Seite. Dann fällt Josephs Blick auf Erica. Sie sagt ihm, dass er es nicht tun muss. Sie fleht ihn an, die Kinder zu verschonen. Dann schießt Joseph 2-mal auf die wehrlose Erica. Und in dieser grausamen Szene sitzen nun die beiden kleinen Kinder. Sie weinen und Michelle beschließt, dass auch diese Kinder nun sterben müssen. Ich habe lange überlegt, ob ich von diesem Teil erzählen soll, aber der zeigt am besten, wie grausam und kalkuliert Michelle und Joseph vorgegangen sind. Denn Joseph sagt, dass es so war, als würde der kleine Nathan verstehen, in was für einer Lage er sich befindet. Der 3-jährige Junge hebt die herumliegenden Batterien auf und streckt sie Joseph hin, wie eine Art Versöhnungsangebot. Wie schlimm ist diese Vorstellung? Und das rettet Nathan auch nicht mehr das Leben. Beide Kinder werden erschossen. Kein Zeuge wird an diesem Abend zurückbleiben. Innerhalb von etwa einer Stunde haben Michelle und Joseph mit 14 Kugeln Michelles Eltern, ihren Bruder, ihre Schwägerin und die 2 kleinen Kinder getötet. Michelles andere Schwester Mary hat kurzfristig für Heiligabend abgesagt. Sie ist krank geworden. Ich denke, das hat ihr das Leben gerettet. Nachdem alle tot sind, fällt Michelle wieder der Notruf ein. Sie geht raus und sperrt das Tor zu. Das Tor, an dem nur wenige Momente später die Beamten stehen werden. Die Beamtin am anderen Ende des Notrufs hat an diesem Abend ja nicht genau verstanden, was Erica gerufen hat. Die Beamtin versteht nicht, dass da jemand um sein Leben fürchtet. Ericas vermutlich letzte Worte können erst Tage später bei einem erneuten Anhören erkannt werden. Sie schreit, nicht die Kinder, nein. Es ist wirklich schwer beim ersten Hören hier etwas zu verstehen. Aber wenn man weiß, was sie gerufen hat, dann ist es einfach nur herzzerreißend. Aber die ganze Situation kam der Beamtin am Telefon eben schon komisch vor. Es hörte sich an wie ein Streit. Ich habe lang überlegt, warum die Polizisten vor dem Tor einfach wieder weggefahren sind. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass Carnation ja eine sehr kleine Stadt ist und dass niemand so wirklich mit einem Verbrechen gerechnet hat. Jeder kennt jeden. Verbrechen oder gar Mordfälle, sowas gibt es in dieser kleinen Stadt einfach nicht. Zudem war die Telefonaufnahme ja wirklich sehr schwer zu verstehen und es gibt keine richtigen Hinweise, um von einer Straftat auszugehen und das Grundstück zu stürmen. An sich scheint ja alles okay und ruhig zu sein. Es gibt keine Spur von einem Streit. Vielleicht haben die Beamten das verschlossene Tor aber auch als Grund gesehen, nicht länger nachforschen zu müssen. Und vielleicht selber wieder Weihnachten feiern zu können. Ganz genau werden wir es nie wissen. Am 26. Dezember öffnet die Poststelle, in der Judy arbeitet. Sie ist für die Schicht an dem Tag eingeteilt und es ist viel los. Als sie nicht kommt, wird ihre Kollegin und gute Freundin Linda sofort misstrauisch. Es ist super untypisch, dass Judy einfach so nicht bei der Arbeit erscheint. Laut Linda kommt sie nie auch nur zu spät zur Arbeit. Sie beschließt also, zu ihrer Freundin nach Hause zu fahren und nachzuschauen, ob alles okay ist. So steht sie dann nach einer kurzen Autofahrt vor dem gleichen verschlossenen Tor zum Grundstück, vor dem zwei Tage zuvor die Beamten der Polizei ebenfalls standen. Linda steigt aus dem Wagen aus und läuft einige Schritte. Scheinbar kann man ziemlich leicht an dem Tor vorbeilaufen, um auf das Grundstück zu kommen. Linda klopft dort an die Haustür, aber niemand macht auf. Sie wartet noch einige Augenblicke. Dann dreht sie am Türknauf und merkt, dass die Tür offen ist. Sie geht einen Schritt hinein und entdeckt etwas an der einen Seite des Raums. Sie geht näher an dieses Etwas heran und erkennt, dass es ein Körper ist. Am Anfang denkt sie, dass die Person bewusstlos ist oder eine Kohlenmonoxidvergiftung hat. Doch dann sieht Linda eine Schusswunde im Kopf. Sie rennt sofort ins Schlafzimmer, versteckt sich und ruft von dort aus die Polizei an. Sie hat Angst, dass der Täter noch im Haus sein könnte. Als die Beamten auf dem Grundstück ankommen, werden zuerst die Leichen von Scotts Familie gefunden. Er, seine Frau und die kleinen Kinder liegen noch im Haus. Als das Grundstück durchsucht wird, werden die Leichen von Judy und Wayne dann im Schuppen gefunden. Linda äußert da schon erste Bedenken gegenüber dem Beamten, ob nicht Michelle etwas damit zu tun haben könnte. Ihre Freundin Judy hatte ihr erzählt, dass es wegen Geld in letzter Zeit immer wieder zu Streitereien gekommen ist. Als die Beamten seit etwa 3 Stunden auf dem Grundstück den Tatort sichern, kommen Michelle und Joseph am Haus an. Sie sehen direkt Dutzende Polizeiautos und viele Ermittler, die überall herumlaufen. Doch dem Beamten fällt sofort etwas auf. Michelle ist weder besorgt, noch schockiert oder entsetzt. Sie stellt nicht eine Frage nach ihren Eltern oder danach, was die Ermittler hier eigentlich suchen. Die Alarmglocke bei den Beamten geht sofort los. Michelle und Joseph werden zunächst festgehalten und getrennt voneinander befragt. Michelle erzählt, dass sie und ihr Freund verreist seien. Sie wollten nach Las Vegas, um dort zu heiraten. Aber irgendwie habe der Plan nicht so richtig funktioniert, denn sie haben sich verfahren. Sie sagt, das wäre der Grund, warum sie umgedreht haben, um wieder nach Hause zu kommen. Das ist ja irgendwie nicht so eine richtig gut durchdachte Geschichte. Und all das lässt die Ermittler zweifeln. Als einer dann fragt, was Michelle eigentlich glaubt, warum so viele Beamte auf dem Grundstück sind, da bricht sie zusammen. Sie weint hysterisch und das Erste, was sie herausbekommt, ist, es ist nicht Joes Schuld. Das war alles ich. Sobald ich die Waffe abgefeuert habe, fühlte ich mich so schlecht. Was zum Teufel habe ich getan? Ich bin ein Monster. Und dann erzählt sie alles. Sie erzählt von ihrem Plan, von der Tat, von den Opfern. Es steht also sehr schnell fest, dass Michelle für die Tat verantwortlich ist. Nach ihrer Aussage werden dann die Tatwaffen gefunden. Sie und Joseph hatten sie in einen Fluss geworfen. In den Fluss, der an der Kleinstadt entlang führt. Am 28. Dezember, nur 4 Tage nach Weihnachten, werden Michelle und Joseph dann beide wegen 6-fachen schweren Mordes angeklagt. Michelle sagt ein Jahr später, ich möchte die härteste Strafe, nämlich die Todesstrafe. Ich denke, wenn ich eine Reihe von Menschen töte, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich es verdiene zu leben. Ich möchte auf mein Verfahren verzichten. Doch sie bekommt ein Verfahren, das fast 8 Jahre nach dem Morden im Jahr 2015 startet. Michelles Verteidigung versucht sie vor Gericht als Missbrauchsopfer ihrer Familie darzustellen. Ihre Schwester Mary entkräftigt die Darstellung der ungerechten Familienverhältnisse aber. Sie sagt in ihrer Zeugenaussage, es bringt mich um. Ich habe dich so sehr geliebt. Du sollst nur wissen, dass sie dich geliebt haben. Michelle lässt während der Anhörung ihren Kopf hängen und fängt immer wieder an zu weinen. Eine Aussage verweigert sie. Lediglich ihre Anwälte sagen, dass sie starke Reue empfinde und sich bei allen für ihre Tat entschuldigen möchte. Ich finde es ehrlich gesagt sehr feige, dass sie nicht spricht. Ich finde, das ist eine letzte Ehre, die sie den Opfern hätte erweisen können. Dieses bedauernde Auftreten ändert nichts an der Schwere und der extremen Herzlosigkeit der Morde. Es wird stark davon ausgegangen, dass Michelle von einem finanziellen Motiv angetrieben wurde. Als sie damals nämlich nach ihrem Motiv gefragt wurde, erklärte sie, dass sie sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Sie soll sich weniger geliebt und weniger geschätzt gefühlt haben. Zudem schuldete Scott ihr scheinbar noch Geld, doch er machte laut ihren Aussagen keine Anstalten, ihr das zurückzuzahlen. Es wurde aber nie genau bestätigt, um welche Summe es sich da handelte und ob Scott ihr überhaupt Geld geschuldet hat. Michelle war außerdem wütend, weil ihre Eltern seit einigen Wochen Geld von ihr als Miete für den Wohnwagen auf dem Grundstück wollten. Streit um Geld war schlussendlich ausschlaggebend für ihren Entschluss, dass ihre ganze Familie sterben sollte. Auf die Frage, warum auch die beiden kleinen Kinder ermordet wurden, erklärt sie, dass der Tod in der Situation das Beste für sie gewesen sei. Sie dachte, dass die beiden ein Leben lang von dem Mord an ihren Eltern traumatisiert sein würden, den sie ja mit ansehen mussten. Ihren Tod versteht Michelle als eine Art Gnade. Dadurch wollte sie den Kindern ein Leben ersparen, in dem sie mit einem großen Trauma hätten leben müssen. Das finde ich sehr schwierig, weil sie hätte ihnen ja auch das gesamte Trauma ersparen können, indem sie nicht ihre Eltern getötet hätte. Das macht mich alles ziemlich wütend. Sie ist für all das verantwortlich. Und sie sagt später selbst, dass sie und Joseph den Mord etwa 2 Wochen lang geplant haben. Das ist für mich also alles nur ein Versuch, einen schrecklichen Mord an 2 hilflosen und unschuldigen kleinen Kindern zu rechtfertigen. Vielleicht hilft es ihr selbst, sich das einzureden, dass das ein Akt der Gnade war, um irgendwie mit der Tat klarzukommen. Naja, auf jeden Fall wird Michelle zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sie hat keine Möglichkeit auf Bewährung. Joseph sagt während seiner Verhandlung ausführlich über seine Beteiligung aus. Josephs Verteidigung versucht ihn als Mitläufer und ebenfalls als Opfer darzustellen. Sie argumentieren, dass Michelle ihn über Monate hinweg manipuliert habe. Vor Gericht sagt Joseph, dass seine Freundin ihn wie eine Art Angriffs- und Wachhund behandelt habe und ihn darauf trainiert habe, gehorsam zu sein. Michelle soll ihm immer wieder Geschichten davon erzählt haben, wie schlecht ihre Familie sie behandelt habe. Dabei soll Michelle aber laut dem Strafverteidiger von Joseph gelogen haben. Joseph soll aufgrund dieser falschen Darstellungen ein verdrehtes Bild der Familie gehabt haben und deshalb so gehandelt haben. Außerdem sei er wegen seiner psychischen Probleme sehr leicht zu beeinflussen gewesen. Joseph zeigt sich als scheinbar gebrochener Mann. Er nimmt Medikamente gegen Angstzustände und Antidepressiva. Während seinem Prozess sagt er, während das alles vor sich ging, hatte ich das Gefühl, als würde mein Verstand zerbrechen. Der Bezirksstaatsanwalt sieht in Josephs Auftreten eher ein Schauspiel. Er denkt, dass Joseph sein Erscheinungsbild und seine Sprechweise verstellt hat, um Mitgefühl bei der Jury zu erhaschen. So oder so war es Joseph, der die Waffen immer wieder nachgeladen hat. Er war es am Ende, der Judy, Wayne, Erica und die beiden Kinder getötet hat. 5 der Opfer starben durch ihn. Höchstwahrscheinlich wäre keiner dieser Morde passiert, wenn er sich gegen Michelle gestellt hätte. Joseph wird ebenfalls zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Weder er noch Michelle werden je wieder aus dem Gefängnis entlassen werden. Der Richter möchte bei dem Verfahren allen bewusst machen, wie viele weitere Menschen mit dieser Tat verletzt wurden. Die Verwandten und Freunde der Getöteten sind auch Opfer dieser Tat. Sie müssen ein Leben lang mit diesem Schmerz umgehen. Die hinterbliebene Schwester Mary hat nach dem Mord mit schweren Depressionen zu kämpfen. Teilweise hat sie Angst, vor die Tür zu gehen. Sie sagt zu der schrecklichen Tat ihrer Schwester, es hat uns zerstört. Sie waren meine Familie, ich vermisse sie. Wir haben uns geliebt. Was diesen Fall so besonders böse macht, ist zum einen die Tatsache, dass Michelles eigene Familie zu Opfern ihrer Tat wurde. Und das anscheinend nur wegen einem Streit um Geld. Bekannte, Freunde und Verwandte beschreiben die Familie und ihre Beziehung zu Michelle als liebevoll und gut. Niemand kann verstehen, warum Michelle das alles geplant hat. Scheinbar eben nur aus Geldgier und Rache, weil sie sich teilweise benachteiligt gefühlt hat. Und ich verstehe, dass das ein unschönes Gefühl ist, dass man, gerade wenn man denkt, dass die Eltern die eigenen Geschwister mehr lieben als einen selbst. Und ich verstehe auch, dass finanzielle Notlagen sehr, sehr belastend sind. Aber das sind alles Dinge, über die man hätte reden können. Unter den 6 unschuldigen Toten sind 2 Kinder. Und die beiden konnten ja wirklich überhaupt nichts für die Unstimmigkeiten oder für Streitigkeiten wegen Geld. Ihr Leben und das Leben der anderen wurde aus so einem sinnlosen Grund beendet. 3 Generationen wurden an diesem Abend einfach ausgelöscht. An einem Abend, an dem alle freudige Erwartungen auf ein schönes Fest hatten, an einem heiligen Abend. Ich wünsche Mary, dass sie den Verlust ihrer ganzen Familie irgendwie verkraften kann. Und ich habe auch hier wieder lange überlegt, was wir aus dem Fall mitnehmen können. Und ich glaube, es sind die Streitigkeiten und die Probleme des Alltags, die uns nicht einnehmen dürfen. Wir alle kennen das. Man macht sich einen großen Kopf, man kann nachts nicht schlafen, man hat Sorgen wegen vermeintlichen Kleinigkeiten. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, hin und wieder mal von außen auf sein Leben zu schauen und sich zu überlegen, was ist wirklich wichtig? Und sind die Dinge, wegen denen ich mir gerade so einen Kopf mache, wirklich wichtig? Ist es wirklich diese Trauer und diese Sorge wert? Oder sind es Dinge, die zum Leben dazugehören und die ich schon irgendwie meistern werde? Denn in den meisten Fällen ist es ja so. Wie oft ertappe ich mich dabei, dass ich ein Jahr später daran zurückdenke, worüber ich mir noch letztes Jahr den Kopf zerbrochen habe. Und ich merke, hey, ich hätte diese Sorge schon viel früher beenden können. Ich hätte mit Personen reden können. Ich hätte die Dinge angehen können. Ganz oft schiebt man solche Sorgen ja auch ewig vor sich hin, anstatt sie anzugehen. Und das wünsche ich euch, dass wir unseren Kopf nicht verlieren wegen Kleinigkeiten, dass wir uns aufs Wichtige konzentrieren und dass wir den Mut nicht verlieren. Es gibt für alles eine Lösung. Ich drücke euch, macht's gut.